Ja, liebe Brüder, wir haben die erste Lektion hinter uns und haben dort drei zentrale Aspekte behandelt. Zum einen die Notwendigkeit, dass es Prediger geben muss. Dann als zweites die Grundlage dafür, dass dieses Amt ein biblisches Amt ist. Und dann drittens sind wir dann auf die Berufung eingegangen, um zu erkennen, welche Voraussetzungen beziehungsweise welche Faktoren spielen eine Rolle, um zu wissen, ob man in dieses Amt berufen worden ist. Nun, in der zweiten Lektion wollen wir auf die Pflichten des Predigers eingehen. Also die Pflichten des Predigers. Und eine Pflicht bezeichnet eine verbindliche Aufgabe oder eine moralische Verpflichtung, die ein Mensch gegenüber sich selbst, gegenüber anderen oder gegenüber einer höheren Ordnung hat. Es gibt also bestimmte Verpflichtungen, bestimmte Aufgaben, die ein Prediger haben muss oder die ein Prediger erfüllen muss. Wenn wir also effektive, ich sag's mal so, Prediger sein wollen, Gottes Wort effektiv zu predigen, dann müssen wir die Pflichten kennen, die Gott uns auferlegt hat. Wir müssen diese Pflichten versuchen auszuleben und anzuwenden und ihnen nachzukommen. Und aus diesem Grund möchte ich in dieser zweiten Lektion auf insgesamt drei größere Bereiche eingehen, um darin unterschiedliche Pflichten eines Predigers aufzuarbeiten. Diese drei Bereiche sind zum einen die Begabung oder die Begabungen des Predigers, dann zweitens das heilige Leben des Predigers und dann drittens das geistliche Leben des Predigers. Das sind drei Bereiche und innerhalb dieser drei Bereiche möchte ich auf einige zentrale Pflichten eingehen, die wir haben, wenn wir effektive Prediger von Gottes Wort sein wollen. Und so lasst uns auf den ersten Bereich eingehen, die Begabung des Predigers. Und ich denke, dieser Punkt spielt nochmal eine wesentliche Rolle zu dem, was wir am Ende von der ersten Lektion gehört haben, wo es um die Berufung ging. Also wenn wir wissen wollen, ob wir berufen sind zu diesem Amt, dann spielt die Begabung eine zentrale Rolle. Und hierbei denke ich, es gibt viele Faktoren oder viele Dinge, die in die Begabung hineinspielen, aber ich möchte auf drei Faktoren der Begabung des Predigers eingehen, die es zu bedenken gilt. Und diese sind zum einen der Charakter, zum anderen die Erfahrung und dann drittens die geistliche Begabung. Also der Charakter, die Erfahrung und die geistliche Begabung, die spielen hier in diesem Punkt eine gewisse Rolle. Also kommen wir zum ersten, also der Charakter des Predigers. Und mit dem Charakter des Predigers meine ich seine innere Haltung, seine Eigenschaften, die sein Denken, sein Wesen, sein Handeln und sein Reden bestimmen. Sein Charakter, sein Auftreten, ja. Und ich denke, Paulus beschreibt uns im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, ab Vers 2, den Charakter eines Pastors oder auch Predigers. Und dort sagt er zu Beginn in Vers 2, der Aufseher nun muss untadelig sein. Also das ist eine absolute Voraussetzung. Er muss, es gibt keine Kompromisse, die man hier machen kann. Er muss untadelig sein. Und das Wort untadelig bedeutet, unsträflich oder auch ohne Anklage zu sein. Also kurz gesagt bedeutet dies, dass der Prediger ein ordentliches Leben führt und man ihm in keinem Bereich seines Lebens anklagen kann. Weder in seiner Familie, noch als Sohn oder noch in der Arbeit oder in der Gesellschaft sollte es Dinge geben, wo andere Leute kommen und sagen können, hier ist er anklagbar, hier ist er angreifbar. Er sollte unangreifbar sein, es sollte keinen Bereich geben, wo man sagen müsste, als Ehemann vernachlässigt er seine Frau, als Vater reißt er seine Kinder beständig zum Zorn, auf der Arbeit kommt er immer zu spät, dem Staat gegenüber zahlt er keine Steuern und so weiter und so fort. Kurz gesagt, es sollte ein Mann sein, der nicht sündlos und perfekt ist, aber ein Mann, der sich bemüht, in allen Bereichen seines Lebens vorbildlich zu sein. Paulus erklärt dann weiter in 1. Timotheus Kapitel 3 ab Vers 2 bis Vers 4 einige Charaktereigenschaften, die ein Prediger oder ein Pastor aufweisen muss, in denen er untadelig sein sollte. Ich werde nicht auf jede einzelne Eigenschaft eingehen. Ich denke, ich werde mich auf fünf relevante Dinge beschränken, die uns diesen untadeligen Charakter eines Predigers vor Augen führen werden. Erstens, der Prediger muss Mann einer Frau sein. Vers 2b heißt es, der Mann einer Frau. Also dies bedeutet nicht in erster Linie, dass ein Prediger oder Pastor verheiratet sein muss. Dies bezieht sich vor allem auf die sexuelle Reinheit des Pastors und des Predigers. Ein Prediger sollte sexuell rein sein, ob er verheiratet oder ist oder nicht. Ein Prediger, wenn er verheiratet ist, sollte seine Frau die einzige Frau sein, die er begehrt. Er sollte sich von jeglicher sexuellen Unmoral entfernen und fernhalten. Und wenn jemand nicht verheiratet ist, als Single lebt, dann sollte er ebenso sich von jeglicher sexuellen Unmoral fernhalten. Ein Prediger darf keine Pornografie konsumieren. Er darf nicht mit anderen Frauen flirten, die nicht seine eigene Frau ist, oder sich regelmäßig selbst befriedigen. Und ich möchte hier sehr klar und deutlich sein. Die Bibel ist klar und deutlich. Ein Prediger, ein Pastor, er muss sexuell untadelig sein. Kurz gesagt, ein Prediger sollte beständig darum kämpfen, und ich sage es sehr bewusst, kämpfen, weil es ist ein Kampf, seine Augen reinzuhalten, seine Gedanken reinzuhalten. Wir sind hier alle nicht perfekt. Kein Mann, glaube ich, ist in diesem Bereich perfekt. Aber ein Prediger, ein Pastor, er sollte in diesem Bereich kämpfen, reinzuleben und ein Vorbild für die Gemeinde sein. Ein zweiter Charakterzug, wo er untadelig sein ist, ist, der Prediger muss nüchtern sein. Das heißt weiter, nüchtern. Nüchtern zu sein bedeutet, klar und nicht verschwommen zu denken. Es bezieht sich auch, wie Paulus etwas später sagt, dass ein Prediger nicht vielem Wein ergeben sein soll. Das heißt, er sollte sich auch nicht durch irgendwelche Rauschmittel berauschen, sodass er nicht mehr klar denken kann. Aber ich denke, dass dieses Wort sich nicht nur auf Rauschmittel bezieht, sondern generell jemand, der die Gemeinde unterweist, jemand, der der Gemeinde vorsteht, er muss dadurch gekennzeichnet sein, dass er einen klaren Verstand hat, dass er nicht benebelt ist von allerlei Zeugs und sich berieseln lässt von Medien oder sonstigen Dingen und er nicht mehr klar denken kann, sondern er muss einen scharfen Verstand haben. Jemand, der nicht nüchtern ist, der blind für die Realität ist, der nimmt Dinge falsch wahr und handelt dann dementsprechend auch oftmals unbedacht. Und es gibt auch unter Christen solche Leute und diese Leute sollte man hinführen zur Heiligung, aber so jemand sollte nicht predigen. Dann drittens, der Prediger muss besonnen sein, das heißt nach nüchtern, er soll besonnen sein. Besonnen kann auch übersetzt werden mit einen gesunden Sinn zu haben. Es beschreibt also einen Charakter, der davon geprägt ist, ruhig und überlegt Entscheidungen zu treffen. Als ich darüber nachdachte, dann ist mir Daniel eingefallen. Also Daniel ist wahrscheinlich ein Vorbild, was das angeht, ganz extrem besonnen zu sein, ruhig zu sein. Hängt wahrscheinlich auch eng mit Nüchternheit zusammen. Einen gesunden Sinn zu haben bedeutet, Dinge nicht immer direkt persönlich zu nehmen, sondern gesund zu urteilen, gesund zu beurteilen. Es bedeutet, wohl überlegt zu reden und in seinem ganzen Auftreten eine gewisse Ruhe, eine gewisse Gelassenheit, eine gewisse Besonnenheit an den Tag zu legen. Also nicht jemand, der die ganze Zeit hibbelig ist und der heute so denkt und morgen so denkt und die ganze Zeit sehr unbesonnen Dinge tut und Dinge sagt. Viertens, der Prediger muss bescheiden sein, ebenso in Vers 2, bescheiden. Bescheiden zu sein bedeutet also anständig oder auch ehrbar zu sein. Ein Prediger sollte nicht dafür bekannt sein, immer die teuersten Klamotten oder das beste Auto oder das neueste Smartphone sich zu besorgen und irgendwie sehr unbescheiden zu leben, sondern immer versuchen, das Beste zu haben, immer das Neueste zu haben. Dafür sollte ein Prediger nicht bekannt sein. Es spricht nichts dagegen, ein gutes Smartphone zu haben. Aber wenn jemand dafür bekannt ist, die ganze Zeit immer nur das Beste haben zu wollen, dann ist er nicht bescheiden. Also nüchtern, besonnen oder auch bescheiden zu sein, können wir so zusammenfassen. Jemand, der in allen Bereichen des Lebens und Glaubens einen ausgeglichenen, klaren, ruhigen und biblischen Wandel führt. Und fünftens, der Prediger muss sein Temperament beherrschen. Vers 3. Das heißt dort, er soll kein Schläger, sondern milde und nicht streitsüchtig sein. Kein Schläger, sondern milde und nicht streitsüchtig. Also ein Prediger oder ein Pastor, er sollte nicht dafür bekannt sein, dass er ein Raufbold ist, dass er sich gerne mit anderen Menschen anlegt. Und liebe Geschwister, Achtung, ich glaube, dass Paulus hier nicht nur von einer physischen Schlägerei spricht, sondern ein Prediger oder Pastor sollte generell in seinem Wesen nicht streitsüchtig sein, auch wenn Leute eine andere theologische Meinung haben wie er. Wenn jemand etwas anders sieht wie er. Wenn du dafür bekannt bist, dass du deine Meinung immer durchboxen musst, dass du deine Meinung immer durchsetzen musst, dass du keine andere Meinung zulässt und dass du immer gleich sofort auf Kriegsfuß bist mit jedem, der etwas anders sieht wie du, dann bist du ein Schläger und dann bist du disqualifiziert von dem Amt des Predigers oder Pastors. Vielmehr solltest du dafür bekannt sein, wie es Paulus hier sagt, milde zu sein. Also kein Schläger, kein Raufbold, kein aggressiver Typ, sondern jemand, der für seine Milde bekannt ist. Und Calvin beschreibt jemanden, der milde ist, folgendermaßen. Der mit sanftem Geist und mit Mäßigung gelernt hat, Unrecht zu erdulden, der vielfach nachgeben, der seinen Unwillen hinunterschlucken kann, der weder wegen strenger Härte gefürchtet werden muss, noch bis aufs Äußerste sein Recht fordert. Ja, und ich denke, das ist so ein Bereich zum Beispiel, an dem ich arbeiten musste und arbeiten muss, dass ich lerne, nicht tolerant zu sein, aber dass ich lerne, nicht meinen Willen durchzuboxen, ja. Und diese fünf Eigenschaften, die wir in aller Kürze betrachtet haben, sie beschreiben den Charakter, den ein Prediger haben muss. Er muss sexuell rein sein, er muss dafür bekannt sein, nüchtern und besonnen, klar, ruhig zu sein, nicht streitsüchtig, sondern wirklich auch bereit zu sein, nachzugeben und die anderen höher zu achten als sich selbst. Wir können zusammenfassend sagen, ein Prediger sollte jemand sein, in dem die Frucht des Geistes sichtbar ist. Denn die Frucht des Geistes beschreibt einen untadeligen christlichen Charakter. Paulus sagt, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Galater 5, 22 bis 23. Wenn jemand diese Früchte des Geistes aufweist, ist dadurch sichtbar, dass der Heilige Geist in ihm wirkt, dass er dem Heiligen Geist Raum gibt, dass er den Heiligen Geist nicht dämpft, dass er einen vorbildlichen christlichen Charakter und Wandel vorweist. Und das ist die Voraussetzung, die charakterliche Prüfung oder charakterliche Begabung, um überhaupt predigen zu dürfen. Und wie gesagt, ich wiederhole mich als Prediger, Daniel hat es in der Pause auch schon gesagt, wir sind keine perfekten Männer als Pastoren oder Prediger, wir haben unsere Fehler. Und wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, die Reformatoren hatten ihre Fehler und man kann mit dem Finger auf gewisse Fehler zeigen, die Puritaner hatten ihre Fehler und auch ein Abraham und ein Petrus und ein Paulus hatten ihre Fehler, aber das hat sie nicht disqualifiziert. Sie haben die Qualifikationen aufgewiesen, weshalb sie in dieses Amt gerufen worden sind von Gott. Die Frage ist, wie gehen wir mit unseren Schwächen um? Lassen wir uns etwas sagen? Arbeiten wir an unseren Schwächen? Wir werden später noch darauf eingehen, auf die Heiligung. Sind wir dafür bekannt, wie es Paulus und Timotheus sagt? Ab Vers 10, Kapitel 4. Dafür arbeiten wir und werden geschmäht, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Erhalter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Dies Gebiet und Lehre, niemand verachte deine Jugend, sondern sei ein Vorbild der Gläubigen in Wort und im Wandel, in Liebe, in Glauben, in Keuschheit. Bis ich komme, halte mit dem Vorlesen, mit der Ermahnung, mit dem Lehren an. Vernachlässige nicht die Gnadengabe, die in dir, die dir gegeben worden ist, durch Weissagung mit Auflegung der Hände der Ältesten. Bedenke dies sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Darum geht es, dass wir treu sind in dem, was Gott uns wo Gott uns hingestellt hat, und dass wir danach streben, besser zu werden, heiliger zu werden, Sünde zu töten und Sünde zu überwinden, damit die Geschwister unsere Fortschritte sehen. Darum geht es. Und wir ermutigen, das ist, wenn Geschwister kommen zu dir und sagen, hey, ich sehe hier eine Veränderung. Ich weiß doch, dass ich glaube, darum werden wir in die Lektion 3 oder 4 eingehen, dass wir in Liebe auch predigen sollen. Und es hat lange Zeit gedauert bei mir. Ich war oft sehr streng und sehr hart in meiner Verkündigung. Und ich werde dann noch darauf eingehen, wie das kam, dass Gott mich dort verändert hat. Und ein Bruder kam nach einer Weile zu mir und hat zu mir gesichert, ich habe eine gewisse Veränderung in deiner Verkündigung wahrgenommen. Und wie ermutigend ist es, wenn Gott an dir arbeitet und dich verändert und dass auch andere Menschen sehen, dass du bereit bist, dir etwas sagen zu lassen und dass du auch daran arbeitest, diese Sünden zu überwinden. Als solche Männer sollten wir bekannt sein. Nicht perfekt, aber die Vorbilder auch darin sind, in der Heiligung voranzuschreiten. Das ist also das Erste in Bezug auf Begabung, der Charakter oder die charakterliche Begabung. Und auch hier muss gesagt sein, es ist Gott, der das hineinlegt in uns. Wenn Gott dich dazu berufen hat, dann ist es nicht in erster Linie dein Kämpfen gewesen, auch das spielt eine Rolle, aber es ist Gott, der diesen Charakter in dir geformt hat. Dann ein zweiter Bereich ist die christliche Erfahrung. Die christliche Erfahrung des Predigers. Und mit der christlichen Erfahrung meine ich, dass der Prediger kein Kind und auch kein frisch Bekehrter sein sollte. Es heißt nämlich in 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 6 über den Dienst seines Ältesten, dass man auch auf den Dienst des Predigers anwenden kann, dass er nicht ein Neuling ist, damit er nicht aufgebläht ins Gericht des Teufels falle. Also kein Neubekehrter. Das heißt, es muss jemand sein, der schon ein wenig zum einen praktische Lebenserfahrung gesammelt hat und jemand, der schon etwas geistliche Lebenserfahrung mit dem Herrn gesammelt hat. Der Prediger muss eine gewisse Lebenserfahrung haben, denn auch wenn wir Gottes Wort, ausschließlich Gottes Wort predigen, spielt die persönliche Lebenserfahrung keine geringe Rolle bei der Verkündigung. Du wirst effektiver über Familienverhältnisse predigen können. Du wirst effektiver über Arbeitssituationen, über Ehe und Kindererziehung predigen können, wenn du in diesen Dingen schon gewisse Erfahrungen gesammelt hast. Und ich sage nicht, und das betone ich sehr wohl, dass man erst über diese Dinge predigen kann, wenn man persönliche Erfahrungen gemacht hat. Denn Paulus war nicht verheiratet und trotzdem hat er in Epheser 5 geschrieben, wie man die Ehe führen soll. Ich habe einmal gepredigt, da hatte ich noch keine Kinder, ich habe da kurz was über Kindererziehung gesagt und danach kam jemand zu mir und hat gesagt, der fand das nicht so gut, weil man kann dir ja nicht so wirklich glauben, weil du keine Kinder hast. Und im Nachhinein habe ich mich reflektiert und ich habe das erstmal angenommen und dann dachte ich mir später, nein, das stimmt nicht. Wenn jemand nicht verheiratet ist, aber Pastor ist, ja, dann darf er niemals über Ehe reden. Niemals über Kinder reden. Nein, wenn ich Gottes Wort predige und zu Passagen komme, wo ich selber noch keine Erfahrung gemacht habe, dann versuche ich, Gottes Wort sauber exegetisch auszuarbeiten und zu predigen, auch wenn ich keine persönliche Erfahrung habe. Deswegen sage ich ganz, ganz bewusst, du musst diese Dinge nicht erst erfahren haben, aber sie helfen effektiv zu predigen. Aber gleichzeitig muss der Prediger nicht nur eine persönliche Lebenserfahrung an den Tag legen, sondern auch eine geistliche Lebenserfahrung haben. Du wirst effektiver über Versuchungen predigen, über Kämpfe predigen, über Enttäuschungen predigen und über andere geistliche Bereiche predigen können, wenn du selbst in diesen Bereichen geistliche Erfahrungen gemacht hast. Und auch hier, liebe Geschwister, liebe Brüder, wir wachsen auch in der geistlichen Erfahrung. Ich predige heute natürlich ganz anders wie vor 7 Jahren, weil ich mittlerweile viel mehr Erfahrungen gemacht habe. Ich sage nicht, dass man eine perfekte Erfahrung haben muss, aber es sollte jemand sein, der eine gewisse Erfahrung im Persönlichen und im Geistlichen gemacht hat, um dann zu predigen. Es gibt Ausnahmen. Spurgeon hat in 16 angefangen zu predigen, aber Spurgeon ist sowieso in allen Bereichen eine Ausnahme. Von dem her nehmen wir ihn nicht als Standard. Also du musst eine charakterliche Begabung haben, du musst eine Lebenserfahrung an den Tag legen und drittens, und hier möchte ich den Fokus darauf legen, musst du eine geistliche Begabung haben, die geistliche Begabung des Predigers. Die geistliche Begabung des Predigers wird am Ende von Vers 2 in 1. Timotheus Kapitel 3 genannt, und zwar mit einem Wort, lehrfähig. Du musst lehrfähig sein. Also wenn du kannst einen perfekten Wandel aufzeigen und einen perfekten Charakter haben und du kannst auch eine persönliche und geistige Erfahrung haben, aber wenn du nicht lehrfähig bist, dann bist du ein vorbildlicher Christ, aber kein Prediger. Und deswegen möchte ich hier nun den Fokus darauf legen, auf die geistliche Begabung. Was beinhaltet diese geistliche Gabe des Lehrens? Und ich denke, wir werden im Laufe der nächsten Lektionen immer wieder, wahrscheinlich uns auch wiederholen und auf einzelne Aspekte eingehen. Aber ich möchte hier nun auf 4 zentrale Aspekte eingehen, welche uns diese geistliche Lehrgabe des Predigers etwas näher beschreiben, dass wir sie etwas mehr fassen und greifen können und auch verstehen können. Worin besteht denn genau diese Lehrgabe? Woher weiß ich, dass ich die Lehrgabe habe? Woher weiß ich, dass mein Pastor die Lehrgabe hat? Also 4 zentrale Aspekte. Und erstens, der Prediger ist in der Lage, einen Bibeltext klar und deutlich zu erklären. Der Prediger ist in der Lage, einen Bibeltext klar und deutlich zu erklären. Das ist eines der ersten und auch der simpelsten Zeichen, ob du die Lehrgabe hast oder nicht. Wenn du den Text liest und liest und liest und liest und liest und ihn irgendwie nicht verstehst und auch nicht erklären kannst, dann liegt es vielleicht zum einen daran, dass du dir nicht viel Mühe gegeben hast, aber vielleicht auch daran, dass du nicht begabt bist, zu predigen. Paulus schreibt an Timotheus, befleißige dich, dich selbst Gott als bewährt darzustellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht teilt. 2. Timotheus 2, Vers 15. Timotheus soll das Wort der Wahrheit recht teilen, wörtlich übersetzt gerade schneiden, einen sauberen Schnitt führen. Und Paulus war Zeltmacher, er wusste, dass es wichtig ist, wenn man Zelte zusammennäht, dass man einen sauberen Schnitt hat. Timotheus, deine Aufgabe ist es, du musst Gottes Wort sauber schneiden, es sauber auslegen. Das ist die Begabung, du musst Gottes Wort, du musst imstande sein und fähig sein, Gottes Wort zu verstehen, Gottes Wort zu erklären und Gottes Wort anzuwenden. John MacArthur schreibt in seinem Kommentar hierzu, befleißige dich bedeutet, durch Beharrlichkeit ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Der eifrige Gläubige, in diesem Zusammenhang der eifrige Lehrer, zeigt höchsten Einsatz, um Gottes Wahrheit so vollständig, klar und unmissverständlich wie möglich weiterzugeben. Mit großer Hingabe verpflichtet er sich, Gottes Wort zu untersuchen, auszulegen, zu erklären und anzuwenden. Auch wenn hier viel die Rede von Fleiß ist, das heißt von deiner eigenen Aktivität, dich hinzusetzen und Kommentare zu wälzen, zu studieren, zu beten und so weiter, auf all diese Dinge werden wir noch eingehen, wird all das nichts nützen, wenn Gott dir nicht die Gabe gegeben hat, sein Wort zu verstehen und auszulegen. Du musst schon, wenn du an den Text herangehst, diese Fähigkeit besitzen, zu Wörter zu sehen, Zusammenhänge zu sehen, Bindewörter zu erkennen und so weiter und so fort, eine gewisse Struktur aufzubauen, damit du dir selbst, aber auch anderen dieses Wort dann erklären kannst. Das ist also der erste Faktor, um zu sehen, ob man die Lehrgabe hat. Und ich denke, das ist schon durchaus beim eigenen Bibellesen in deiner Studierstube sichtbar wird. Und ich denke, da muss man teilweise auch aufpassen, wenn man dann sitzt und sich schon eine Struktur im Kopf zusammen bastelt. Aber das ist ein Zeichen dafür, dass Gott dir eine gewisse Fähigkeit gegeben hat, Gottes Wort zu verstehen und auch zu erklären. Dann zweitens, der Prediger spricht mit einer von Gott gegebenen Autorität. Der Prediger spricht mit einer von Gott gegebenen Autorität. Als Jesus nach seiner Taufe und nachdem in der Wüste versucht wurde, nach Kapernaum kam, um dann dort in der Synagoge zu lehren und zu predigen, heißt es über die Juden, die ihm zuhörten, und sie erstaunten sehr über seine Lehre. Wieso? Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten, Markus 1, Vers 22. Wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Also Christus verkündigte nicht so, wie es die Juden gewohnt waren. Die Juden waren gewohnt, Sabbat für Sabbat kommt da ein Schriftgelehrter und liest ihnen das Gesetz vor und dann liest sie noch irgendwelche Kommentare vor von irgendwelchen Rabbis aus den vorigen Zeiten, tot und monoton und emotionslos. Und plötzlich kommt da Jesus von Nazareth und er predigt in einer Vollmacht, in einer Autorität zu dem Volk, dass sie erstaunt waren, dass sie sich verwundert haben, was dort eigentlich passiert. Es war mit Vollmacht, mit Kraft. Der puritanische Kommentator Matthew Poole schreibt an dieser Stelle Folgendes. Denn er, Jesus, lehrte sie, wie einer, der Vollmacht hatte. Ein schwacher Abglanz davon zeigt sich bis heute in der Ernsthaftigkeit, der ehrfurchtgebietenden Ausstrahlung und der geistlichen Autorität, die, als eine große Gabe Gottes, noch immer einigen treuen Dienern Christi verliehen ist, insbesondere jenen, die Gott in besonderer Weise zur Bekehrung von Seelen gebraucht. Doch dieser große Prediger, dabei bezieht er sich auf Jesus, besaß den Geist in einem Maß, das alles menschlich überstieg. Nicht so lehrten die Schriftgelehrten die gewöhnlichen Lehrer der Juden. Sie trugen ihre Ausführungen über das Gesetz vor, doch so kühl, leblos und kraftlos, dass die Herzen der Menschen davon kaum mehr berührt wurden als von einer trockenen Erzählung. Einer Darstellung, die weder die Vortragenden noch die Zuhörer wirklich bewegte. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Und wie gesagt, wir werden noch darauf eingehen. Aber wenn du nicht selbst bewegt bist von Gottes Wort, dann wirst du auch deine Zuhörer nicht bewegen. Wenn Gott nicht zuerst zu deinem Herzen gesprochen hat, dann wirst du auch nicht zu den Herzen deiner Zuhörer sprechen. Wenn Gott nicht mit Vollmacht an deinem Herzen gewirkt hat, dann wird er auch nicht durch dich mit Vollmacht an den Herzen deiner Zuhörer wirken. Vollmacht bedeutet, Gott befähigt dich, Gott wirkt an dir, Gott stärkt dich und du verkündigst mit einer gewissen Vollmacht und Autorität. Und das nehmen die Zuhörer wahr. Das nimmt die Gemeinde wahr. Die Leute in Kapernaum haben es wahrgenommen bei Jesus und die Zuhörer werden es wahrnehmen. Liest er seine Predigt einfach nur ab? Ist es monoton? Ist er selbst bewegt davon? Redet er aus Überzeugung? Redet er aus Erfahrung? Redet er mit Kraft? Redet er mit Liebe und Hingabe? Das ist mit Vollmacht oder mit Autorität zu predigen. Dann drittens, der Prediger spricht mit einer Freimütigkeit. Und ich unterscheide ganz bewusst von Vollmacht und Freimütigkeit. Denn wir sehen bei den Aposteln eine gewisse Freimütigkeit. Nachdem die Apostel Johannes und Petrus von den Juden gefangen genommen worden sind und ins Gefängnis geworfen wurden, Petrus und Johannes freigelassen worden sind, sind sie zurück zu ihrer Versammlung gekommen, zur Gemeinde, und haben alles berichtet, was ihnen widerfahren ist. Und dann betete die ganze Gemeinde einmütig Folgendes. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen, also die von den Juden, und gib deinen Knechten dein Wort zu reden mit aller Freimütigkeit. Apostelgeschichte 4, Vers 29. Sie beteten dafür, dass Gott den Aposteln jegliche Furcht und jegliche Angst nimmt vor den Drohungen der Juden und dass sie angesichts dessen, was ihnen zustoßen könnte, Gottes Wort frei predigen können. Und Gott antwortete dann direkt auf dieses Gebet in Vers 31. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Das heißt, Gottes Wort mit Freimütigkeit zu predigen, bedeutet in gewisser Weise, Gottes Wort ohne Menschenfurcht zu predigen. Sich der Konsequenzen bewusst zu sein, was passieren könnte mit mir, wenn ich dies oder jenes sage, ich es aber dennoch predige. Das bedeutet es, mit Freimütigkeit zu predigen. Und beachtet, dass dass die Gemeinde hier dafür gebetet hat, dass die Apostel von Gott Freimütigkeit empfangen. Und dann heißt es, und sie predigten mit Freimütigkeit. Das heißt, Gott gab ihnen diese Gabe. Es ist eine Gabe, trotz der Drohungen, trotz der Konsequenzen, Gottes Wort klar, unverfälscht und unmissverständlich zu predigen. Und ich denke, für diese beiden Punkte, Gottes Wort mit Autorität oder Vollmacht zu predigen, Gottes Wort mit Freimütigkeit zu predigen. Dafür haben wir hier ein Beispiel, können wir durchaus beten. Dass ihr für den Prediger selber betet, Aber auch, dass der Prediger selbst für sich immer wieder betet, Herr, gib mir Vollmacht, gib mir Kraft, nicht in meinem Namen, nicht in meinem Auftrag zu predigen, sondern gib mir die Kraft von oben, gib mir die Fülle deines Geistes, auf das wir gleich noch eingehen werden. Gib mir Kraft, gib mir Freimut, dass ich dein Wort einfach klar predigen kann und Gott wird es geben. Und so kommen wir zum vierten Punkt, der die Lehrgabe etwas mehr definiert. Der Prediger spricht in der Kraft und Unterstützung des Heiligen Geistes. Wir werden in Lektion 8 noch näher auf die Verbindung des Predigers und des Heiligen Geistes eingehen. Aber an dieser Stelle möchte ich dies einfach in Bezug auf die Lehrgabe nochmal betonen. Jesus selbst versprach seinen Aposteln, dass sie in der Kraft des Heiligen Geistes predigen sollten. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Christus sagt hier, ihr werdet Kraft empfangen. Und dann definiert er, wann und wie diese Kraft ihnen zuteil wird. Und zwar, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und die Apostel predigten, nachdem der Heilige Geist auf sie kam zu Pfingsten, mit Vollmacht und mit Kraft. Und der Heilige Geist bestätigte ihren Dienst, sodass tausende Menschen sich bekehrt haben, auf dass es über sie sogar gesagt wird, dass sie den ganzen Erdkreis auf den Kopf gestellt haben. Apostelgeschichte 17, Vers 6. Und sie konnten den Erdkreis nur auf den Kopf stellen, weil Gott in der Kraft und dem Wirken des Heiligen Geistes ihren Dienst bestätigt hat. Du und ich, wir können Menschenherzen nicht verändern, wir können Menschenherzen nicht bewegen und wir können tote Sünder nicht bekehren. Das kann nur der Heilige Geist. Und ein Prediger, der nicht in der Kraft und Autorität des Heiligen Geistes predigt, ist kein Prediger. Wir brauchen den Beistand des Heiligen Geistes. Er muss uns helfen beim Verkündigen und er muss den Zuhörern helfen beim Hören und beim Verstehen und beim Umsetzen dieser Wahrheit oder der Wahrheiten. Paulus erlebte, dass der Geist Gottes ihm half bei der Verkündigung, wenn er den Thessalonikern schreibt, denn unser Evangelium war nicht bei euch im Wort allein, sondern auch in der Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, wie ihr wisst, was wir unter euch waren um euret Willen. 1. Thessalonicher 1, Vers 5. Also Paulus sagt zu den Thessalonikern, als wir bei euch waren, habe ich nicht einfach nur Worte gesprochen, sondern diese Worte, die geschahen in Kraft, indem der Heilige Geist mitgewirkt hat und das Evangelium zu euch gebracht hat und euch bekehrt hat, dass ihr euch abgewendet habt, wie er später sagt, von den Götzen, um nun dem lebendigen Gott zu dienen und seinen Sohn Jesus Christus zu erwarten, vom Himmel her. Menschen zu bekehren, können menschliche Worte nicht erreichen. Menschen zu verändern, Dinge zu erkennen. Und nicht selten, und ich denke, das bestätigen viele Prediger, erlebt der Prediger selber den Beistand des Heiligen Geistes in der Verkündigung. Er geht schwach auf die Kanzel, er geht verängstigt auf die Kanzel und der Geist Gottes gibt ihm Kraft und Vollmacht zu predigen. Er ruft in ihm Dinge in Erinnerung, die er gar nicht in seinem Skript hat und sieht, wie Gott diese Wahrheiten zusammenbringt und fügt. Das ist ein Mysterium manchmal. Ich glaube, MacArthur hat gesagt, Predigen ist teilweise auch ein Geheimnis und ein Mysterium, weil hier ein Mensch zwar steht, aber Gott durch den Heiligen Geist eine geistliche Aktivität hier zusammenbringt, von menschlichen Worten, aber durch den Heiligen Geist bestätigt mit Kraft in die Herzen der Zuhörer zu bringen. Das ist eine Gabe, die Gott geben muss. Und ja, ich denke, diese vier Punkte, die haben uns kurz gezeigt, woher man weiß, dass man eine Lehrgabe hat. Du bist in der Lage, einen Text zu verstehen und ihn klar und deutlich zu kommunizieren, zu erklären. Du sprichst in einer Art Vollmacht, die Gott dir gegeben hat. Du kannst in einer Art Freimütigkeit sprechen und all dies gewirkt durch den Heiligen Geist. Und dies wiederum wird der Prediger selber erleben. Er wird erleben, wie Gott ihm hilft, Texte zu verstehen und zu erklären. Er wird erleben, wie Gott ihm plötzlich Kraft gibt, die er nicht erklären kann. Es ist ein Geheimnis, du kannst darüber nicht wirklich reden. Aber auch die Gemeinde wird dies erkennen. Und deswegen auch hier, woher weißt du, dass du die Lehrgabe hast, indem du lehrst und indem du selbst diese Dinge erlebst und indem die Gemeinde bestätigt und sagen kann, ja, wir sehen diese Dinge in dir. Das war also der erste große Punkt, die Begabung des Predigers, die charakterliche Begabung, die persönliche Erfahrung, die geistliche Erfahrung und auch die geistliche Begabung des Predigers. Nachdem wir dies betrachtet haben, wollen wir im zweiten Punkt auf das heilige Leben des Predigers eingehen. Das ist der erste Bereich von den Pflichten war die Begabung des Predigers. Nun ist der zweite Bereich, wo wir auf einige Pflichten eingehen, das heilige Leben des Predigers. Paulus schreibt in 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 16 Folgendes zu Timotheus. Und das sind wichtige Worte, die wir uns immer wieder neu in Erinnerung rufen müssen, die wir auswendig kennen müssen und die wir beherzigen müssen. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Dingen, denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Acht zu haben, habe Acht auf dich selbst. Acht zu haben bedeutet, aufmerksam auf etwas zu sehen, also ganz genau penibel auf etwas hinzuschauen. Und hier, Geschwister, Brüder, ist es zu beachten, sehr, sehr zu beachten, dass Paulus uns erst dazu auffordert, auf uns Acht zu geben, bevor wir auf die Lehre Acht geben. Vor allem in reformierten Kreisen ist die Lehre sehr, sehr hoch und es ist wichtig, aber es scheint so, dass es teilweise wichtiger ist, dass man eine gesunde Lehre hat, als ein heiliges Leben. Und Paulus dreht den Spieß um und er sagt, achte zuerst auf dich, achte auf dein Leben, hab Acht, dass du ein vorbildliches und heiliges Leben führst und dann hab auch Acht auf die Lehre, die ist genauso wichtig. Aber wenn dein Leben nicht mit deiner Lehre übereinstimmt, dann kann deine Theologie noch so gut sein, du hast nichts auf der Kanzel verloren. 1. Timotheus 4, Vers 16. Und interessanterweise sagt Paulus ziemlich identische Worte auch zu den Ältesten in Ephesus in Apostelgeschichte 20, Vers 28. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Wiederum. Er sagt nicht, hütet die Herde, passt auf die Herde auf und passt auch auf euch auf. Mit anderen Worten, wenn ihr nicht auf euch selbst aufpasst, könnt ihr gar nicht auf die Herde aufpassen. Ihr müsst darauf schauen, dass ihr ein vorbildliches und heiliges Leben führt. Und erst wenn das in Ordnung ist, dann seid ihr imstande, auf die Herde aufzupassen. Es ist also keine Kleinigkeit, liebe Brüder. Es ist keine Nebensächlichkeit, als Prediger auf uns, auf unser Leben, auf unser Wandel zu achten, genau darauf zu sehen. Es sollte eine unserer größten Pflichten und Prioritäten sein, regelmäßig unser Leben zu prüfen und uns im Lichte des Wortes Gottes zu formen und zu prägen und zu verändern zu lassen. Wenn wir diese Pflicht vernachlässigen, dann schaden wir uns selbst, aber wir schaden auch denen, denen wir dienen, sagt Paulus hier. Wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Also unser Wandel hängt eng damit zusammen, ob wir unseren Leuten Segen bringen oder Schaden bringen. Ich möchte an dieser Stelle Richard Baxter zitieren. Richard Baxter, ein Puritaner, er hat ein Buch geschrieben im Deutschen, das Predigeramt des Puritaners, auch wenn es nicht in der Pflichtlektüre drin ist, ist es sehr zu empfehlen zu lesen, weil Richard Baxter sehr scharfe Worte verwendet, die uns immer wieder neu wachrütteln. Und er schreibt Folgendes. O liebe Brüder, wacht daher über eure Herzen, werft die Lüste und Begierden und weltlichen Neigungen hinaus und pflegt darin ein Leben des Glaubens und der inbrünstigen Liebe. Übt euch viel darin, so wie im Umgang mit Gott. Vor allem aber übt recht fleißig das stille Gebet und die Betrachtungen. Denkt immer daran, dass die Vernachlässigung eurer Pflichten nie bloß zu eurem eigenen Schaden wird, sondern dass viele dadurch, genau wie ihr, Einbußen erleiden. Daher um eure Gemeinden willen, habt Acht auf eure Herzen. Sollte euch ein Anfall von geistlichem Hochmut überkommen oder solltet ihr in einem gefährlichen Irrtum fallen und dadurch die anvertrauten Seelen euch nachahmen, welch eine Wunde würdet ihr damit der Kirche schlagen? Statt zum Segen würdet ihr zum Fluche gesetzt werden. Oh, habt darum Acht auf all eure Neigungen und Begierden. Etwas später sagt er dann noch, es ist ein offensichtlicher Irrweg, auf dem sich so viele Prediger befinden, weil ihr Predigen und ihr Leben in gar keinem Verhältnis zueinander stehen. Sie studieren so eifrig, um gut zu predigen, und studieren so wenig oder gar nicht, um entsprechend zu leben. Das ist, was Daniel auch vorher gesagt hat, gell? Manchmal versuchen wir halt, unsere Pflichten zu tun, und es ist gut, Predigten vorzubereiten, aber wir sollten Gottes Wort nicht studieren und nicht erforschen, in erster Linie um zu predigen, sondern in erster Linie für unser eigenes Herz. Und ich denke, wir haben hier in Ezra Kapitel 7, Vers 10, ein wunderbares Vorbild. Ich denke, viele von uns kennen diese Stelle. Und auch diese Stelle können wir auf unser Herz schreiben, sollten auf unser Herz schreiben. Esra, der Schriftgelehrte, sagt, oder dort heißt es über ihn, denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Satzung und Recht zu lehren. Hier heißt es nicht, und Esra hat sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und in Israel das Gesetz zu lehren. Es heißt, er hat sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz Gottes zu erforschen, es zu tun und dann zu lehren. Das sollte unsere erste Priorität sein, liebe Geschwister. Wenn wir Gottes Wort lesen und studieren, dass wir es für uns lesen und studieren. Denn dann wird alles, was wir der Gemeinde bringen werden, unter diesem Segen und diesem Aroma stehen, dass wir selbst dadurch gesegnet wurden. Aber wenn wir es nur tun, ohne auf unser Herz zu achten und halt der Gemeinde irgendwas vorzutragen, dann wird es nicht lange gut gehen. Jeder Christ in gewisser Weise sollte ein heiliges Leben führen. Dazu fordert Petrus uns auf. Er sagt, sondern wie der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandel. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. 1. Petrus 1, 15 bis 16. Es ist die Pflicht eines jeden Christen, heilig zu leben. Aber ich denke, die Pflicht eines Predigers oder Pastors, heilig zu leben, sollte noch viel, viel höher stehen. Denn wir sind Vorbilder. Und deswegen möchte ich hier in aller Kürze auf 5 Bereiche eingehen, in denen wir als Prediger besonders nach Heiligung streben sollten. Es gibt so viele Bereiche, aber ich denke, diese 5 Bereiche, die fassen das gesamte Leben von uns zusammen. Und in diesen Dingen sollten wir besonders Acht geben auf uns selbst. Das erste ist ein reines Herz. Das Herz des Menschen ist laut der Bibel das Zentrum, die Schaltzentrale des Denkens und Handelns. Und als Prediger sollten wir penibel darauf achten, unser Herz reinzuhalten, Sünde zu töten und nur penibel darauf achten, was wir in unser Herz hineinlassen. Wir sollten an die Worte von Jesus denken, die er in Markus 7, 21 bis 23 sagt. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen gehen hervor die schlechten Gedanken, Hurerei, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, List, Ausschweifung, böses Auge, Lästerung, Hochmut, Torheit. Alle diese bösen Dinge gehen von innen aus und verunreinigen den Menschen. Markus 7, 21 bis 23. Wir kennen diese Worte und wir wissen, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Das, womit wir unsere Herzen füllen, wird sichtbar sein in dem, wie wir reden und handeln. Und wir müssen wirklich darauf achten, liebe Brüder, dass wir darauf aufpassen, was schauen wir mit unseren Augen an, was hören wir mit unseren Ohren, womit füllen wir unser Herz, womit füllen wir die Zentrale, die Schaltzentrale unseres ganzen Denkens und Handelns. Robert Murray McChane war ein sehr bekannter schottischer Prediger, der ist sehr jung gestorben, ich glaube mit 29 ist er gestorben, aber er war sehr effektiv und es ist zu empfehlen, seine Biografie zu lesen. Und er legte enorm großen Wert darauf, stundenlang alleine zu sein, um zu beten, zu lesen, zu meditieren, für sich selber. Und er vernachlässigte teilweise die Predigtvorbereitungen, weil er viel Zeit mit Gott alleine verbrachte. Aber daraus floss seine Kraft letztendlich. Und deswegen, er schreibt, vor allen Dingen pflegen Sie Ihren eigenen Geist, den inneren Menschen. Ich meine das Herz. Ein Wort von Ihnen gesprochen, wenn Ihr Gewissen rein ist und Ihr Herz voll von Gottes Geist, ist mehr wert als 10.000 Worte in Unglauben und Sünde gesprochen. Das ist der erste Bereich, in dem wir wirklich darauf achten müssen. Wir müssen uns immer wieder forschen. Wenn wir unsere Bibel lesen im Lichte des Wortes Gottes, unser Herzen prüfen und ehrlich mit uns selbst sein und Buße tun über Sünden, Dinge zu bereinigen, Dinge zu klären und Sünden zu töten. Der zweite Bereich neben dem Herzen ist ein reines Gewissen. Als Prediger sollten wir darauf achten, sowohl vor Gott als auch vor den Menschen ein reines Gewissen zu haben. Das ist, worum Paulus sich bemühte, vor Gott und vor den Menschen ein reines Gewissen zu haben, wie er in Apostelgeschichte 24 erklärt. Dort steht er in Jerusalem als Angeklagter vor dem Statthalter Felix und erklärt ihm das Evangelium und dann geht er darauf ein, dass eines Tages alle Menschen vor Gott erscheinen müssen, auch er selber. Und deswegen sagt er dann in Apostelgeschichte 24, Vers 16, darum, also weil ich auch eines Tages vor Gott stehen muss, darum bemühe ich mich auch, alle Zeit ein Gewissen ohne Anstoß zu haben vor Gott und den Menschen. Und das ist extrem wichtig für uns Prediger, dass wir ein reines Gewissen haben, wenn wir der Gemeinde dienen, wenn wir Gottes Wort predigen. Wenn du ein belastetes Gewissen hast, weil du eine halbe Stunde vorher mit deiner Frau gestritten hast, wirst du nicht effektiv predigen können. Wenn du ein belastendes Gewissen hast, weil der Geist dir in Erinnerung ruft, wie du dort gelästert hast oder wie du dort unbedacht geredet hast vor den Menschen, dann wird dich dein Gewissen belasten und dämpfen bei der Verkündigung. Wir müssen darauf achten, dass wir vor Gott und vor den Menschen ein reines Gewissen haben. Dass unser Gewissen uns nicht anklagt. Ah, schau mal, da ist noch was zu klären, da ist noch was zu klären, da ist noch was zu klären. Wie gesagt, wir sind nicht perfekt. Aber wenn Dinge vorgefallen sind, dann streben wir danach, diese Dinge so schnell, wie es nur geht, zu klären und zu bereinigen, Buße zu tun vor Gott und vor den Menschen, damit wir ein reines Gewissen haben und dadurch auch effektiv predigen können. Ein dritter Bereich ist eine reine Zunge. Wir haben in der ersten Lektion schon gelesen, dass Paulus davor warnt, dass wir nicht viele, Jakobus davor warnt, dass wir nicht viele Prediger werden sollen. Und direkt nach dieser Aussage sagt Jakobus dann in Jakobus 3, Vers 2, denn wir alle straucheln oft, wenn jemand nicht im Wort, in seiner Rede strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib zu zügeln. Als Prediger sollten wir imstande sein, unsere Zunge zu zügeln und unsere Worte im Griff zu haben. Geschwister, also Jakobus zeigt uns hier auf, dass die Art und Weise, wie jemand redet, deutlich macht, ob er seinen Leib zügelt, ob er sich selbst kontrollieren kann oder nicht. Wenn wir bekannt sind für als Dummschwätzer, als Leute, die ganze Zeit einen Spruch auf Lager haben, als Leute, die ihre Zunge nicht im Zaum halten können, als Leute, die ihre Zunge nicht kontrollieren können, dann werden wir auch sämtliche andere Bereiche in unserem Leben nicht kontrollieren können. Wir müssen lernen, unsere Zunge zu zügeln. Ich erinnere mich, dass ich vor meiner Bekehrung und auch kurz nach meiner Bekehrung ein Dummschwätzer war. Ich war einfach bekannt dafür, immer wieder einen guten Spruch zu haben und immer wieder die Leute zum Lachen zu bringen. Und das geziemt sich nicht für einen Prediger. Wir müssen lernen, es ist möglich, wir müssen lernen, mit der Hilfe Gottes unsere Zunge zu zügeln. Und wenn wir es geschafft haben, unsere Zunge zu zügeln, dann sind wir auch imstande, andere Dinge in unserem Leben, unseren ganzen Leib zu kontrollieren und zu beherrschen. Viertens, reine Augen, also reines Herz, ein reines Gewissen, eine reine Zunge und wir brauchen auch reine Augen als Prediger. Jesus erklärt und Matthäus 6, die Verse 22 bis 23. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finstern sein. Als Prediger solltest du darauf achten, wohin deine Augen gerichtet sind. Wenn du mit deinen Augen böse Dinge ansiehst, dann wirst du dadurch deinen ganzen Leib beflecken. Du wirst dein Herz beflecken, das wir behüten müssen. Seien es Pornografie, gewaltverherrlichende Videos, unmoralische Filme oder andere Dinge, die du durch die Öffnung deiner Augen in deinen Geist, in dein Inneres lässt. Du wirst dich beflecken und deswegen müssen wir darauf achten, wohin wir mit unseren Augen schauen. Wir müssen, wie es an einer Stelle heißt, Scheuklappen vor unsere Augen stellen. Wir müssen darauf achten, unsere Augen reinzuhalten, zu kontrollieren. Und schließlich fünftens, wie wir in der Heiligung wachsen müssen, reine Glieder. 1. Korinther 6, Vers 18, flieht die Hurerei. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer behurt, sündigt gegen seinen eigenen Leib. Wie wir es auch schon gesehen haben, bei dem Charakter eines Predigers, jede außereheliche jeder außereheliche Geschlechtsverkehr oder jeder unmoralische Handlung befleckt den Körper. Jede Form von Selbstbefriedigung ist Hurerei und befleckt den Körper. Als Prediger sollten wir sexuell reinleben. Wir sollten danach streben, uns vor jeder sexuellen Sünde zu enthalten. Dadurch wird unser Gewissen befleckt, unser Herz befleckt. Wir sind nicht imstande, effektiv, dauerhaft effektiv zu predigen. Das ist vielleicht wichtig zu betonen. Es kann durchaus sein, dass jemand in gewissen Sünden lebt und sein Gewissen befleckt und sein Herz befleckt und all diese Dinge und dass er dennoch weiterhin seinen Dienst ausführt, vielleicht teilweise sogar effektiv, aber es wird nicht dauerhaft so sein. Früher oder später werden diese Sünden offenbar werden und man wird großen Schaden erleiden. Es waren fünf Bereiche, die uns aufgezeigt haben, wie notwendig es ist, dass wir als Prediger rein und heilig leben. Und wie gesagt, wir wiederholen uns, du kannst sogar eine perfekt ausgearbeitete Predigt haben. Sie kann exegetisch perfekt sein, sie kann von der Gliederung perfekt sein, sie kann logisch sein, sie kann, die Zuhörer können dir folgen und all diese Dinge. Aber wenn dein Leben nicht mit dem übereinstimmt, was du predigst, werden die Leute dort sitzen und sie werden vielleicht sagen, es war eine logisch, klare, verständliche Predigt, aber ich konnte ihm nicht zuhören, weil ich genau weiß, dass er in diesem und diesem Bereich genau das Gegenteil auslebt. Wir müssen darauf achten, Brüder. Wir müssen darauf achten. Und ich glaube, das ist so enorm. Deswegen Richard Baxter legt da so viel Wert darauf. Und alle anderen reformierten Werke, überwiegend reformierten Werke, legen enorm viel Wert auf den heiligen Wandel. Wir müssen heilige Männer sein, wenn wir predigen wollen. Und so konnten wir in diesem zweiten großen Punkt auf das heilige Leben eingehen und wie genau dieses heilige Leben gefördert werden kann, möchten wir nun im dritten Punkt betrachten, und zwar ist es das geistliche Leben des Predigers, das geistliche Leben. Als Prediger, denke ich, ist es von entscheidender Bedeutung, dass du ein geistliches Leben führst, das heißt, dass du jeden Tag dein geistliches Leben pflegst und nährst. Und mit geistlichem Leben meine ich deine persönliche und geistliche Beziehung zu dem dreieinigen Gott. Durch den Sohn Gottes, Jesus Christus, wurdest du mit Gott versöhnt, mit Gott dem Vater versöhnt. Und er ist nun dein Mittler, durch den du zu Gott kommen kannst. Und in der Kraft des Heiligen Geistes kannst du Abba, lieber Vater, sagen. Du musst ein geistliches, aktives, lebendiges und eine intime Beziehung mit diesem dreieinigen Gott führen als Prediger. Und indem wir täglich Gemeinschaft mit Gott haben, schöpfen wir daraus die Kraft, sowohl in der Heiligung zu wachsen, als auch effektive Prediger zu sein und in der Kraft Gottes zu predigen. Über die Puritaner wird Folgendes gesagt. Die Puritaner versenkten ihre Seelen in die Wahrheiten der Heiligen Schrift und suchten im Gebet das Licht des göttlichen Angesichts. Danach verkündeten sie das Wort mit einer Leidenschaft, die das Volk Christi durch die Kraft des Heiligen Geistes in eine tiefe Verzückung der Frömmigkeit führte. Sie selbst waren in gewisser Weise im Himmel und wurden verzückt und kamen dann auf die Erde zurück und zu ihrem Volk und haben dort gepredigt, sodass das Volk Gottes ähnlich entzückt wurde. Die Puritaner schöpften ihre Kraft aus einer tiefen und persönlichen Beziehung mit ihrem Gott. Es ist also die Pflicht, es ist eine enorme Pflicht für jeden Christen und insbesondere für jeden Prediger, sein geistliches Leben zu pflegen, um dadurch dann auch in der Heiligung zu wachsen und effektiv predigen zu können. Und ich denke, drei Aspekte in diesem Bezug sind zu behandeln, wie wir unser geistliches Leben pflegen können. Erstens das Gebetsleben des Predigers, zweitens das Bibellesen des Predigers und dann drittens das Lesen von theologischer Literatur. Lass uns diese drei Aspekte anschauen. Erstens das Gebetsleben des Predigers. In seinem Buch Ratschläge für Prediger beginnt Spurgeon das Kapitel über das Gebet mit folgenden Worten. Vor allem aber zeichnet sich der Prediger als ein Mann des Gebets aus. ein Mann des Gebets. Er zeichnet sich nicht als ein Mann der Rhetorik aus. Er zeichnet sich nicht als ein Mann des Intellekts aus, als ein Mann, der als Doktor bekannt ist. Er zeichnet sich als ein Mann aus, der auf seinen Knien liegt und betet. Und ich habe nicht selten die Erfahrung gemacht, dass ich lange Zeit mit einem Bibeltext gerungen habe und ihn vielleicht teilweise verstanden habe, aber mir hat es gefehlt, dass dieser Text mich persönlich bewegt. Und ich habe es nicht selten erlebt, dass erst wenn ich im Gebet mit diesem Text gerungen habe, Gott plötzlich diesen Text, obwohl ich ihn logisch verstanden habe, auf mich persönlich angewendet hat und mich persönlich bewegt hat. Nicht selten wurde der Bibeltext, über den ich nachdachte und über den ich dann gebetet habe, erst dann lebendig, wenn ich ins Gebet gegangen bin. Wenn wir den Text studieren, den Bibeltext, dann können wir ihn vielleicht mit dem Verstand greifen, aber erst wenn wir über ihn beten, dann kann der Heilige Geist ihn auch wirklich persönlich auf dein Herz anwenden. Und eine wahre Predigt, die zu Herzen gehen soll, die muss zunächst in unser eigenes Herz kommen. Und das geschieht oftmals erst im Gebet. Wenn du also willst, dass deine Predigt die Herzen berührt, dann musst du lange damit darum ringen, dass Gott sie erstmal in dein Herz bringt. E.M. Bounds, ein Mann, der für sein Gebetsleben bekannt war, schreibt in seinem Buch Kraft durch Gebet, und das ist auch sehr zu empfehlen, es war auch Pflichtlektüre bei uns beim EBTC, Kraft durch Gebet folgendes: Eine Lokomotive setzt sich nie in Bewegung, bis das Feuer angezündet ist. Ebenso ist auch das Predigen mit all seinen Mechanismus, seiner Perfektion und Politur in Bezug auf seine geistliche Wirkung tot, wenn nicht das Gebet das Feuer angezündet und den Dampf bewirkt hat. Ja, Bruder, ich denke, das ist ein zentraler Aspekt, aber ich muss auch gleichzeitig bekennen, dass ich in diesem Punkt oftmals versage. Das Gebet ist oft eine Überwindung, oft eine Herausforderung. Wenn man im Gebet ist und Gott Gnade schenkt, dann ist es ermutigend. Aber das ist ein Punkt, an dem wir arbeiten müssen, mit dem wir kämpfen müssen. Aber es ist eines der wichtigsten Pflichten für uns als Prediger. Das ist, was die Apostel sagten, und darauf sind wir schon mehrfach eingegangen, ja, als sie die Tische bedient haben, sagen sie zu ihnen, dass sie Männer suchen sollen, und dann heißt es, wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren, Apostelgeschichte 6, Vers 4. Und es ist interessant, dass die Apostel sagen, dass sie sich dem Gebet und dem Wort widmen wollen, nicht dem Wort und dem Gebet. Also sie haben dem Gebet sogar, Lukas, geleitet durch den Heiligen Geist, dem Gebet mehr Gewicht gegeben als dem Wort Gottes sogar, dass sie mehr beten als studieren, sag ich mal so, ja. Gebet ist in erster Linie Zeit mit Gott zu verbringen, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Im Gebet werden uns unsere Schwachheiten bewusst, wir werden uns bewusst, dass wir abhängig sind von Gott. Aber im Gebet wirst du auch gleichzeitig Herrlichkeiten und Schönheiten Gottes erkennen durch den Heiligen Geist. Gebet wird dich verändern, es wird dich transformieren, wodurch du dann auch immer heiliger wirst und ein immer effektiverer Diener. Gebet sollte nicht eine Nebensächlichkeit im Dienst sein, es sollte immer eine Priorität im Dienst sein. Das ist Gemeinschaft. Ich kenne jemand, und das hat mich damals schon verwundert, und nun bestätigt sich auch, dass es falsch war, was er sagte. Dass für ihn Gemeinschaft mit Gott genau darin besteht, seine Predigt vorzubereiten. Das ist Gemeinschaft mit Gott für ihn. Er sitzt dort am Schreibtisch und schreibt seine Predigt runter. Ich war damals schon skeptisch. Nun bestätigt sich, dass dieser Mann in meinen Augen kein Christ ist. Aber das ist nicht. Die Predigtvorbereitung ersetzt nicht deine persönliche Gemeinschaft mit Gott im Gebet. Niemals. Niemals. Und ich möchte uns ein paar Hilfen geben. Drei Hilfen, die uns dabei helfen sollen, uns als Männer des Gebets auszuzeichnen. Das erste ist, du musst das Gebet zu einer Priorität machen in deinem Leben. Das Gebet muss eine Priorität in deinem Leben sein. Das heißt, schaffe dir immer wieder Raum und Zeit für das Gebet in deinem Alltag. Nicht nur, wenn du deine Predigt studierst, um den Text zu verstehen. Darum geht es nicht. Sondern, um Gemeinschaft zu haben mit Gott. Um eine intime, persönliche Gemeinschaft zu pflegen mit ihm. Du brauchst Zeiten, wo du im Gebet bist und Gemeinschaft mit Gott hast, wo du im Gebet über persönliche Dinge ringst, wo du im Gebet über Anliegen der Gemeinde ringst, wo du aber auch im Gebet über deinen Text ringst. Du musst das Gebet zu einer Priorität in deinem Leben machen. Und das Gute ist, dass ich weiß gar nicht, 8 Jahre oder 9 Jahre auch noch gearbeitet habe, bevor ich Vollzeitpastor wurde. Deswegen, auch wenn ihr keine Vollzeitpastoren oder Prediger seid, kann ich durchaus sagen, ihr müsst euch Zeiten nehmen, ob es morgens ist, ob es mittags ist oder abends ist, um zu beten. Ihr müsst eine persönliche Beziehung zu Gott haben. Macht das Gebet zu einer Priorität in deinem Alltag. Und das Zweite, was hierbei hilfreich ist, habe feste Zeiten. Du brauchst Zeiten in deinem Alltag, um zu beten. Wir wissen von Daniel, dass er sich 3-mal am Tag Zeit genommen hat fürs Gebet. Daniel Kapitel 6, Vers 11. Auch der Psalmist betete 3-mal am Tag, wenn es heißt, abends und morgens und mittags muss ich klagen und stöhnen und er hört meine Stimme, Psalm 55, Vers 18. Das heißt, es ist durchaus legitim und angebracht, wenn man sich gewisse Zeiten am Tag festsetzt, wo man sich zurückzieht, um zu beten. Und wiederum, Brüder, ich rede hier zu euch als jemand, der damit zu kämpfen hat. Obwohl ich die Zeit habe, sträubt sich mein Fleisch gegen diese Sache. Ich muss selber dafür kämpfen. Und wenn ich Biografien von Puritanern lese, was ich zurzeit tue, dann werde ich jeden Tag gedemütigt, weil die um 4 Uhr morgens aufgestanden sind, wo es noch keinen Wecker gab. Kann ich nicht verstehen, wie das funktioniert hat. Und 3 Stunden im Gebet verbracht haben. Und dann haben sie mittags nochmal gebetet und abends nochmal gebetet. Also, es ist möglich, aber wir müssen uns die Zeiten setzen und wir müssen diszipliniert werden in diesen Bereichen. Und wir müssen natürlich schauen, wie ist der Kontext unserer Familiensituation, wie ist der Kontext unserer Arbeit und so weiter und so fort. All dies muss berücksichtigt werden, aber wir müssen uns hier disziplinieren. Und das Dritte, was uns hierbei hilft, ist, habe einen Ort zu beten. Also ich persönlich empfinde es als sehr hilfreich, mich zurückzuziehen in mein Büro, wenn ich oben vor dem Feuer sitze und versuchen will zu beten, dann irgendwann die Kinder runterkommen, dann werde ich gestört. Deswegen ist es gut, ein Ort zu haben, wo man beten kann, sei es in deinem Haus oder auf der Wiese im Feld. Mittags versuche ich oft einfach zu gehen, dann tue ich schon mal was Körperliches für meinen Körper, aber gleichzeitig auch zu beten, nachzudenken. Und wir haben auch biblische Vorbilder. Jesus Christus hatte Orte, an denen er sich zurückgezogen hat, um zu beten. Und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und er ging hin an einen öden Ort und betete dort. Markus 1, Vers 35. Auch David hatte Orte, wo er gebetet hat, wie wir in 2. Samuel 15, Vers 32 lesen. Und es geschah, als David auf dem Gipfel gekommen war, wo er Gott anzubeten pflegte. Das war eine Gewohnheit von ihm. Und nicht nur eine Gewohnheit, sondern er hat einen Ort, wo er hinkam, um zu beten. Orte geben uns die Möglichkeit, dort Vertrautheit zu haben, Ruhe zu haben, wo wir offen, ehrlich, laut mit Gott reden können über alles, was uns bewegt. Und so ist es enorm wichtig, dass wir Beter sind, dass wir Männer sind, die fürs Gebet bekannt sind. Männer auch, die in der Gemeinde beten, die in der Gemeinde vorangehen im Gebet. Ja, das heißt in 2. Timotheus 2, Vers 8, glaube ich, dass die Männer nun an allen Orten heilige Hände aufheben sollen. Also wir Männer müssen Männer des Gebets sein und somit auch in der Gemeinde geistlich vorangehen und in der Gemeinde beten. Das ist einer der wichtigsten Aspekte, um das geistliche Leben aufrechtzuerhalten, das Gebetsleben des Predigers. Aber es gibt noch ein zweites, und zwar das fortlaufende Bibellesen des Predigers. Ja, die Apostel haben gesagt, wir wollen im Gebet und im Wort verharren. Das heißt, das Gebet, das war eine wichtige Priorität, aber auch das Wort war eine wichtige Priorität. Und ich glaube, dass die Apostel damit nicht nur gemeint haben, wir wollen Männer des Gebets sein und Männer, die das Wort predigen, sondern ich glaube, dass sie sich darauf bezogen haben, wir wollen Männer sein, die viel im Gebet sind und viel das Wort Gottes studieren. Also nicht nur predigen, sondern studieren. Also wir müssen Männer sein, die dafür bekannt sind, Männer des Wortes zu sein. Nicht nur Männer, die predigen, sondern Männer, die sich in ihrer Bibel auskennen, die ihre Bibel lesen, die ihre Bibel lieben, die vertraut sind mit dem Inhalt der Bibel. Je mehr du Zeit in der Bibel im Wort verbringst, umso mehr wirst du das ausführen können, was Gott über die Priester in Maleachi Kapitel 3 gesagt hat, was wir gelesen haben. Von seinem Mund wird man das Gesetz hören wollen. Die Menschen werden kommen und du wirst ihnen weisen Rat geben können, nicht in erster Linie vielleicht persönlichen Rat, sondern weisen Rat aus der Bibel, weil du ein Mann des Wortes bist. Ich denke, jeder Prediger, wir müssen Männer sein, wie John Bunyan über den Charles Spurgeon Folgendes sagte: Dieser Mann ist ja eine lebende Bibel. Wo immer du ihn auch anzapfst, wirst du feststellen, sein Blut ist Bibel in die Essenz der Bibel selbst. Er kann nicht sprechen, ohne ein Bibelwort zu zitieren, denn seine Seele ist voll des Wortes Gottes. Und wenn ihr Bunyan liest, ich habe seine Werke zu Hause, ist unfassbar. Es ist unfassbar. Die Puritaner, es waren Männer, die kannten ihre Bibel. Und mir kommt so vor, bei mir und bei anderen manchmal, wir sind halt Männer, die kennen Theologie, weil sie halt Theologie gelesen oder studiert haben. Aber kennen wir unsere Bibel? Kennen wir Gottes Wort? Das ist es, worum es geht. Wir müssen vertraut sein mit der Bibel, mit Gottes Wort selbst. Und zwar nicht, indem wir Bücher von anderen Leuten lesen und ihre Erkenntnis zu unserer Erkenntnis machen, sondern indem wir die Bibel selbst lesen und Gott selbst uns lehrt durch sein Wort. Und ich denke, hierbei sind einige Hilfen, vier Hilfen, ganz praktisch für dich und mich, wie wir Männer des Wortes werden können. Und das Erste und das Simpelste und das Wichtigste ist: Lies deine Bibel fortlaufend, jeden Tag. Wir müssen das beherzigen, was Gott von den Königen Israels forderte, in 5. Mose 17, die Verse 18 bis 19. Und es soll geschehen, wenn er auf dem Thron seines Königreichs sitzt, so soll er sich eine Abschrift des Gesetzes in ein Buch schreiben aus dem, was vor den Priestern, den Leviten liegt, und es soll bei ihm sein, und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lerne und zu beachten alle Worte dieses Gesetzes und diese Satzungen, sie zu tun. Als Prediger ist das unsere Pflicht und Priorität. Wir müssen alle Tage unseres Lebens darin lesen. Wieso? Damit wir persönlich lernen, Gott zu fürchten. Damit wir persönlich lernen, in den Wegen Gottes zu wandeln. Gott muss uns unterweisen durch sein Wort. Wir können nicht erwarten, andere Leute zu unterweisen, wenn wir nicht zuerst von Gott selbst unterwiesen wurden. Und wisst ihr, nicht selten kam es auch bei mir vor, dass ich einfach in meiner persönlichen Bibel lese, fortlaufend durch die Bibel gelesen habe und immer wieder ein Beispiel oder ein Vers wie die Faust aufs Auge für meine Predigt gepasst hat, die ich in diesem Augenblick vorbereitet habe. Nicht selten wirkt der Geist Gottes so, dass in deiner fortlaufenden Bibellese die Dinge perfekt auch für die Predigt passen, die du aktuell vorbereitest. Lies die Bibel also fortlaufend. Jeden Tag. Du brauchst Zeiten dafür. Das Zweite ist, lies die Bibel betend. Ich denke, wir müssen unsere Bibel betend lesen, wie es uns der Psalmist lehrt: Öffne meine Augen, damit ich Wunder schaue in deinem Gesetz. Psalm 119, Vers 18. Wir müssen das Gelesene im Gebet bewegen, auf das Gott es anwendet, auf unser Herz und uns verändert. Und in diesem Zusammenhang müssen wir es auch drittens, die Bibel in der Abhängigkeit des Heiligen Geistes lesen. Der Heilige Geist ist der Autor der Bibel und er ist der Dolmetscher, er muss uns die Bibel erklären, er muss uns die Augen öffnen, er muss uns in die Wahrheiten führen, er muss das Wort Gottes auf unsere Herzen anwenden, er muss an uns wirken. Getrennt vom Heiligen Geist können wir überhaupt gar nichts tun, denn die Dinge, die geistlich sind, die müssen geistlich beurteilt werden, wie es Paulus sagt. Und so muss der Geist Gottes wirken an unseren Herzen. Wenn er nicht wirkt, dann ist alles Lesen vergeblich. Und ein vierter Bereich, habe ich 5 oder 4 gesagt? Ja, 4. Ein vierter Bereich, eine vierte Hilfe ist das Meditieren über die Bibel. Ich denke, wir werden an einer anderen Stelle nochmal darauf eingehen, wie man eine Predigt vorbereitet. Und auch bei der Predigtvorbereitung spielt die Meditation über den Predigttext eine zentrale Rolle. Aber hier in diesem Zusammenhang geht es nicht so sehr um deine Predigtvorbereitung, sondern um deine persönliche geistliche Beziehung mit Gott. Und da spielt das Meditieren eine nicht geringe Rolle. Der Psalmist sagt: Über deine Vorschriften will ich sinnen und Acht haben auf deine Pfade. Meine Augen sind den Nachtwachen zuvor gekommen, um zu sinnen über dein Wort. Psalm 119, Vers 15 und Vers 148. Der Psalmist sagt hier nicht, ich muss deine Predigt vorbereiten und deswegen habe ich über dein Wort nachgesinnt. Er sagt, weil ich dein Wort lieb habe, bin ich sogar den Nachtwachen zuvor gekommen und ich habe über dein Wort nachgedacht. Wir sollten über Gottes Wort nachdenken, es verinnerlichen, weil wir Gott lieben, weil wir sein Wort lieben, weil wir die Beziehung mit ihm pflegen wollen. Und ich habe dieses Zitat mal gebracht, auch in einer Predigt von mir, von Paul Washer über das Meditieren. Und er vergleicht das Meditieren über Gottes Wort mit dem Wiederkauen einer Kuh. Er sagt hierzu Folgendes: Beobachten Sie einmal, wie Rinder Gras fressen. Nachdem die Kuh das Gras gekaut und geschluckt hat, bringt sie es zurück ins Maul, um es erneut zu kauen. Diesen Vorgang wiederholt sie mehrmals, bis sie den größtmöglichen Nutzen aus dem Nährstoff des Grases gezogen hat. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Meditieren über Gottes Wort. Der Christ kaut es im übertragenen Sinne immer wieder durch, bis er den vollen geistlichen Gewinn daraus gezogen hat. Das ist, was wir machen müssen. Nicht einfach nur in unserem Sessel sitzen und halt Gottes Wort lesen, sondern ins Gebet gehen, Gott inbrünstig bitten, Herr, öffne mir die Augen, zeig mir Wunder aus deinem Gesetz, dann sein Wort lesen und das ein oder andere, ein Vers oder ein Gedanke, der dich plötzlich bewegt, darüber nachdenken und aus unterschiedlichen Facetten diesen Gedanken zu beleuchten und darüber nachzudenken. Und je mehr wir darüber nachdenken, umso mehr wird diese Wahrheit auch in unser Herz gehen und plötzlich reden wir über diese Wahrheit nicht, weil wir sie aus einem theologischen Buch gelernt haben, sondern weil wir sie von Gott selbst gelernt haben beim Meditieren über Gottes Wort. Gottes Wort zu lesen, darüber nachzudenken und zu meditieren, ist absolut zentral, um ein aktives geistliches Leben zu führen. Das muss jeder Christ machen, aber insbesondere wir als Prediger. So konnten wir sehen, das Gebetsleben eines Predigers, aber auch das Bibellesen eines Predigers fördert das geistliche Leben des Predigers, aber es gibt noch einen dritten Bereich, auf den ich eingehen möchte, abschließend, und zwar ist es das fortlaufende Lesen geistlicher Literatur des Predigers. Erinnern wir uns an Punkt 2, wo es um das heilige Leben des Predigers ging. Dort haben wir die erste Hälfte des Verses von Paulus an Timotheus betrachtet, wo er sagt, habe Acht auf dich selbst. 1. Timotheus 4, Vers 16. Und jetzt wollen wir weiterschauen und auf die Lehre. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Dingen, denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Also, wir müssen auf uns, auf unser Leben Acht geben, aber wir müssen auch als Prediger darauf achten, dass wir eine saubere Theologie haben. Du musst auf die Lehre Acht geben. Das heißt, du musst auf die Lehre Christi, die Lehre der Apostel, die Lehre des Evangeliums achten. Du musst sie kennen, du musst sie studieren, du musst sie bewahren, du musst sie verteidigen und du musst sie predigen können. Genauso wie ein Prediger beständig auf sich selbst Acht geben muss, muss er beständig darauf achten, eine saubere Theologie zu haben. Wir werden hier aufgefordert, kontinuierlich in gewisser Weise die Schrift zu studieren und Theologen zu sein. Wenn du die Lehre nicht kennst, wenn du nicht auf die Lehre Acht gibst, dann stehst du in der Gefahr, eine falsche Lehre zu verbreiten. Und um die biblische Lehre zu kennen und auf sie aufzupassen, ist es entscheidend, dass du dich auch mit der biblischen Lehre beschäftigst und auseinandersetzt. Es ist also unsere heilige Pflicht, die Lehre von Jesus und von den Aposteln zu kennen und sie zu verkündigen und auch zu verteidigen. Paulus schreibt zum Beispiel an Titus, wie ein Ältester sein muss. Er muss an der vertrauenswürdigen Botschaft festhalten, wie sie von Anfang an gelehrt worden ist, denn mit Hilfe dieser gesunden Lehre ist er imstande, die Gemeinde im Glauben zu stärken und die, die sich der Wahrheit widersetzen, zurechtzuweisen. Titus 1, Vers 9. Das ist mitunter eine Qualifikation eines Predigers oder eines Pastors. Er muss die Lehre kennen, damit dadurch die Gemeinde gestärkt wird und auch die Widersprechenden zurechtgewiesen werden. Mit anderen Worten, du musst ein Theologe sein. Ein Prediger muss ein Theologe sein. Es gibt keinen Weg dran vorbei. Es gibt hier nichts dran zu rütteln. Es gibt hier keine Diskussion. Du musst ein Theologe sein. Theologie spielt eine zentrale Rolle. Und um immer fester in theologischen Wahrheiten zu werden, empfiehlt es sich, geistliche Literatur zu lesen, geistliche Bücher zu lesen. Du solltest also als Prediger es zu einer deiner Pflichten machen, regelmäßig und kontinuierlich geistliche Bücher zu lesen. Und ich würde hier vier Kategorien nennen, und ich habe hier von Albert Martin gelernt, ich habe es von ihm gelernt und ich habe es von ihm auch umgesetzt und wiederum erfahren, dass es großen Segen gebracht hat, und deswegen will ich das, was ich von ihm empfangen habe, auch euch weitergeben. Mindestens vier Kategorien, die du regelmäßig lesen solltest. Und das erste, die erste Kategorie sind erbauliche Bücher, erbauliche Literatur. Und hierbei beziehe ich mich insbesondere auf die Puritaner, der 3L Verlag, aber auch Media Gratia. Sie bringen immer mehr puritanische Bücher heraus. Und ich persönlich empfinde, wenn ich die Puritaner lese, sie schreiben nicht nur extrem theologisch, sie schreiben sehr erbaulich, sehr einfühlsam, sehr seelsorgerlich für dein Herz. Das heißt, lies erbauliche Literatur in erster Linie für dich selber, dass du erbaut wirst, dass du gestärkt wirst, dass du durch diese geistliche Literatur wachsen kannst in deinem Glauben. Und das, was du dann dadurch lernst, wirst du auch anwenden können auf das Leben anderer. Ein zweiter Bereich ist die Theologie. Und das heißt, lies regelmäßig systematische Theologien, um dadurch dein theologisches Wissen zu stärken und zu festigen. Hier sind einige Werke zu nennen, zum Beispiel die Institutio von Calvin, die es im Deutschen gibt, auch MacArthurs biblische Lehre ist zu empfehlen, von Wayne Grudem biblische Dogmatik ist zu empfehlen, auch von dem Puritaner Thomas Watson die christliche Lehre sind sehr zu empfehlen. Es sind einfach Bücher, und liest sie von einem Deckel zum anderen Deckel durch. Und wenn es lange dauert, dann dauert es lange. Ich habe mir dann immer Samstag ist mein systematischer Theologietag, und da habe ich, weiß nicht, über 3 oder 4 Jahre, glaube ich, die Lehre von MacArthur gelesen. Einfach so viel ich konnte. Mal war es eine Seite, mal waren es 5 Seiten, mal waren es 10 Seiten. So viel ich konnte. Einfach immer beständig dich mit Theologie beschäftigen, dich beständig mit Theologie zu füllen, wird dir extrem helfen. Auch hier wiederum kam es nicht selten vor, dass ich irgendwas gelesen habe in meiner Lesung, was dann perfekt für die Predigt gepasst hat. Ein dritter Bereich ist die Kirchengeschichte. Also du musst wissen, als Theologe, als Prediger, du musst wissen, wie sich das Christentum und auch die christlichen Lehren über die Jahre, Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg entwickelt haben, welche Irrlehren es gab und wie diese Irrlehren widerlegt wurden, damit du nicht in dieselben Irrlehren trittst. Und hierbei ist vor allem ein Werk zu empfehlen von Armin Sirsin, 2000 Jahre Kirchengeschichte. Ich glaube, da sitze ich schon viele Jahre dran, weil ich da nicht so diszipliniert bin wie bei anderen. Aber Donnerstag ist mein Tag, wo ich Kirchengeschichte lese. Und ein vierter Bereich ist die praktische Theologie. Man kann es auch pastorale Theologie nennen, also einfach Bücher über den Pastorendienst, Bücher über das Predigen, Bücher über darüber, wie du praktisch deinen Dienst und deine Aufgaben und deine Gaben in der Gemeinde einsetzt. Im Deutschen gibt es hier wenig gute Bücher, muss ich sagen. Ich meine, über das Predigen gibt es mittlerweile einige gute Bücher, aber so richtig pastorale Theologie gibt es sehr wenig. Wenn ihr ein wenig Englisch könnt, dann kann ich euch dort ein paar andere Werke empfehlen, die sehr hilfreich sind. Ja, aber das sind so 4 Kategorien, erbauliche Literatur, Theologie, Kirchengeschichte und praktische Theologie. Und versucht euch wirklich Zeiten zu nehmen, Zeiten einzuplanen. Also mir hat es wirklich geholfen, einzelne Tage festzusetzen und an diesen Tagen dann bestimmte Bücher zu lesen. Meine Frau sagt auch, wie kannst du 5, 6, 7, 8 Bücher auf einmal lesen? Naja, es geht schon, wenn du die halt einzelne Tage nimmst. Und so musst du dir einfach, ich denke, was deutlich geworden ist als Prediger, und ich denke, das zeigt uns auch diese hohe Verantwortung oder auch Berufung oder Aufgabe, wir müssen disziplinierte Männer sein. Wir müssen uns Zeiten freisetzen, um Gottes Wort zu lesen. Wir müssen uns Zeiten freisetzen, um zu beten. Wir müssen uns Zeiten freisetzen, um Bücher zu lesen. Wir müssen diese Dinge tun. Und mir ist durchaus bewusst, dass man, auch wenn man nicht Vollzeit angestellt ist, und wie gesagt, ich war das viele Jahre auch nicht, dass es mehr Aufwand fordert. Aber es ist ein Aufwand, der sich zum einen lohnt und ein Aufwand, der, glaube ich, durchaus gefordert wird von uns, damit wir effektiv in diesem Dienst sein können. Ja, ich denke, wir haben heute viel gehört, und ich hoffe, dass wir über die nächsten Wochen hinweg diese Dinge auch bewegen werden im Gebet und auch im Austausch bleiben darüber. Und ja, dass Gott euch auch wirklich zeigt, durch das, was ihr heute gehört und gelernt habt, dass ihr euch selbst prüft, ob Gott euch in diesem Amt hinführt, hinbringt oder nicht. Das werden wir dann sehen. Aber möge Gott es zu seiner Ehre gebrauchen. Amen.